Solche Kategorien haben wir nicht mehr und deshalb glaube ich, wird das körperliche Aussehen wichtiger, weil ich über das körperliche Aussehen quasi vermittle, wer ich bin und wer ich sein will und zu welcher Gruppe ich gehören möchte, welchen Lebensstil ich pflege.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Bewusst Schön Sein, dem Podcast für Schönheitschirurgie und das Leben. Ich freue mich heute ganz besonders, eine herausragende Expertin begrüßen zu dürfen, darf man schon sagen. Und zwar ist das heute eine Interviewfolge mit Frau Professor Dr. Ada Borkenhagen. Und Frau Dr. Borkenhagen ist eine ausgewiesene Expertin im Bereich der Schönheit, muss man sagen. Und zwar nicht aus der Richtung, aus der ich persönlich komme, nicht was mein Fachbereich ist, aber mindestens genauso wichtig, weil es meinen Fachbereich auch sehr streift. Frau Professor Borkenhagen ist psychologische Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin, hat in Berlin studiert. Hat in Paris studiert, an der Universität Leipzig habilitiert, also ihre Doktorarbeit gemacht und lehrt an der medizinischen Fakultät der Otto von Guericke Universität in Magdeburg. Ihre Forschung beschäftigt sich intensiv mit dem Zusammenspiel von Körperbild und Schönheitsidealen, Identität, gesellschaftlichen Idealen und bringt das alles zusammen. Besonders interessiert ist sie daran, wie etwa äußere Eingriffe, Schönheitsoperationen mit inneren psychischen Prozessen verknüpft sind. Und sie beleuchtet Themen wie Körperdysmorphophobie, also die Angst quasi, dass der eigene Körper missgestaltet sein könnte, die psychologischen Aspekte der ästhetischen Chirurgie, die Bedeutung von Weiblichkeit in der heutigen Gesellschaft. Und das sind alles sozusagen natürlich Themen, die auch meinen Bereich enorm streifen. Frau Professor Borkenhagen verbindet wissenschaftliche Tiefe mit einem sehr feinen Gespür für die individuellen Geschichten und Beweggründe der Menschen. Und das ist gerade bei uns in der plastisch-ästhetischen Chirurgie für uns als Behandelnde besonders wichtig zu verstehen, was Menschen dazu bewegt, wenn sie sich für einen Eingriff entscheiden und welche Erwartungen sie haben, welche inneren Konflikte mitunter mitschwingen, welche psychologischen Mechanismen dabei eine Rolle spielen. Auch alles Teil meiner täglichen Arbeit. Und Frau Professor Borkenhagen bringt hier eine Perspektive mit, die für unser Fachgebiet eben unglaublich wertvoll ist. Wissenschaftlich fundiert, aber eben immer mit einem sehr klaren Blick für das echte Leben. Ich bin wirklich gespannt auf unser Gespräch über Schönheit, Selbstbild und die psychologischen Facetten, die unsere Arbeit so vielschichtig und auch eben so bedeutsam machen. Also nach dieser Anmoderation erstmal ganz herzlich willkommen, Frau Professor Borkenhagen.
Ja, vielen Dank und selten höre ich so viel lobende Worte über mich. Ja, freue mich auch hier zu sein.
Super, dann würde ich vorschlagen, wir steigen doch direkt in Ihr Spezialgebiet, in Ihr Fachgebiet ein. Wie sind Sie ursprünglich dazu gekommen, sich wissenschaftlich mit Körperbild und Schönheitsidealen innerhalb Ihres Fachbereichs der Psychologie, Psychotherapie zu beschäftigen?
Ja, ich habe meine Doktorarbeit über die Dissoziation des Körpers geschrieben und in der Zeit habe ich auch mal in einer anderen Klinik einen Fortbildungsvortrag gehalten und damals ist eine junge Medizinstudentin, das war sie damals noch, auf mich zugekommen und hat gesagt, sie würde gerne bei plastisch-chirurgischen Patientinnen Forschung betreiben und zwar mit einem Körperfototest. Dazu muss man sagen, dass in den Anfang der 90er Jahre man Körperbilduntersuchungen noch sehr, ja, wie soll man sagen, vereinfacht gemacht hat. Man hat häufig Frauen so ein Strichmännchen vorgesetzt und gefragt, was ihnen denn an diesem Strichmännchen, der ihr eigener Körper sein sollte, nicht gefällt.
Okay.
Und das war natürlich sehr abstrakt und Meine damalige oder spätere Doktorandin sagte, sie hätte viel Erfahrung mit Fotos und ihr Freund war damals auch Fotograf oder ihr damaliger Freund war Fotograf und sie wolle darüber Doktorarbeit schreiben und ich fand das sehr spannend, zumal wir, was man wirklich nicht glaubt, wir haben damals von einer Firma ein Morphing-Programm, was ich glaube damals noch 30.000 Euro gekostet hat, für 3 Monate zur Verfügung gestellt bekommen.
Ach, in den 90er Jahren.
In den 90er Jahren,
Das
ja,
ist
weil die.
wirklich lange her. Da hätte ich gar nicht gedacht, dass es da sowas schon gab, sozusagen in der Form.
Ja, gab es schon. Also, wie gut die nun wirklich waren, kann ich nicht beurteilen. Aber wir haben auf jeden Fall angefangen, die Frauen zu fotografieren. Und in der plastischen Chirurgie ist das ja jetzt auch nicht so ein Thema. Die können dort auch nackt fotografiert werden. Und wir hatten einen damaligen Chef oder einen Arzt, der in der Parkklinik Weißensee Frauen operiert hat, bei denen er die Brüste verkleinert hat. Und das waren so die ersten Patientinnen, die ich untersuchen durfte. Ich wäre sonst als Psychologin auch gar nicht in diesen Bereich gekommen. Also wenn da jetzt nicht eine Assistenzärztin, also sie war dann Assistenzärztin, da gewesen wäre, die mich da sozusagen reinvermittelt hat, glaube ich, hätten wir gar nicht solche Patienten überhaupt sehen dürfen, weil die Kluft zwischen Psychologen und plastischen Chirurgen war so groß. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich diesen Arzt hätte ansprechen können. Und wichtig war, glaube ich, in diesem Zusammenhang auch, ich bin an diese Forschung gegangen und hatte so die Vorstellung, oh, das sind alles Frauen, die sowas machen lassen, die nicht berufstätig sind, die von ihren Männern abhängig sind. Das waren so meine Vorurteile. Und die sozusagen irgendwie nicht unabhängig sind, die das nur für ihre Männer machen. Und muss sagen, darüber hat mich dann die Forschung wirklich eines Besseren belehrt. Zum einen hatten wir in dieser Studie mit diesen Frauen, die sich die Brüste verkleinern ließen, einen Altersgipfel einmal so um 55. Und diese Frauen waren alle, vielleicht auch noch mal, weil die Parkklinik Weißensee ja im früheren Ostteil der Stadt liegt, auch vielleicht auch eher ostsozialisierte Frauen, die sich dort operieren ließen, die hatten alle einen Beruf, waren häufig in Partnerschaften, die verdienten aber ihr eigenes Geld, die waren sehr selbstbewusst. Ja, also es stimmte überhaupt alles nicht, was ich so gedacht habe. Ich hatte auch gedacht, also das fängt mit den Brüsten an und danach, daraufhin hat mich dann meine Doktorandin natürlich aufmerksam gemacht, die hat gesagt, na ja, wenn die Brüste kleiner werden, dann können die hinterher ihren Bauch sehen, vorher vielleicht nicht so richtig. Also wollen sie dann auch den Bauch korrigiert haben. Und das war aber nicht so, sondern diese Brustverkleinerung hat sich auf alle Körperteile ausgewirkt. Und das auch noch über ein Jahr später. Das hat mich doch sehr nachdenklich gemacht und hat alle meine Vorurteile so ein bisschen über den Haufen geworfen. Und damals habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und fand diese Gruppe von Frauen auch sehr interessant, weil die bei uns, muss man vielleicht auch noch mal sagen, damals wurden diese Operationen von der Krankenkasse noch relativ großzügig bezahlt. Ich weiß nicht, wie das heute ist.
Nicht mehr so großzügig, definitiv.
Ja, und die Frauen mussten zwar sozusagen, das haben sie auch super gut gemacht, bei den Ärzten vor allen Dingen auch ihre körperlichen Beschwerden angeben. Das heißt Rückenschmerzen, Hautläsionen und so weiter, was sie alles auch haben. Aber das Psychische haben sie sozusagen oder diese psychischen Faktoren, danach sind sie auch gar nicht so groß gefragt worden und die haben sie bei uns aber erzählt. Dass es auch darum geht, ja, dass sie sozusagen keinen Badeanzug finden, der passt, dass sie das Gefühl haben, jeder guckt nur auf diesen riesigen Busen. Vor allen Dingen auch bei jüngeren Frauen. Ich habe ja eben von einem Altersgipfel von 50 oder 55 geredet. Wir hatten auch jüngere Frauen, die quasi gesagt haben, ich werde nur auf diese Brust reduziert. Ich finde nirgendwo normale Kleidung. Ich muss immer sozusagen in speziellen Läden einkaufen gehen. Nichts passt mir. Eine Frau hat gesagt, ich muss immer meine Rennweste umlegen. Und da sind wir sozusagen auf diese psychischen Sachen auch mehr gekommen.
Also gestoßen.
Gestoßen, ja, und haben uns damit beschäftigt.
Das ist wirklich interessant. Auch gerade das Thema Brustverkleinerung ist so ein zentrales Thema bezüglich der Psyche, so wie Sie es gerade schilderten, weil das auch in der Bewertung durch die Krankenkasse, Sie hatten es gerade kurz angerissen, heutzutage auch echt immer mehr zum Problem wird. Was vielleicht ein Gutachter vom Medizinischen Dienst der Krankenkasse als weiche Parameter bezeichnen würde, nämlich diese ganzen psychischen Anteile der Belastung durch so eine große Brust, zählen leider quasi gar nicht mehr. Die haben früher, glaube ich, in der Bewertung noch ein bisschen mehr gezählt, als sie das heute tun. Es gibt, was die Patienten immer denken, überhaupt keine Tabellen oder Listen, wo man dran ablesen könnte, wenn die Brust XY groß ist, H-Körbchen, IJK, Körbchen, wie auch immer. Und wenn ich so und so viel Gewebe entfernen muss, dann zahlt das die Kasse. Diese ganzen Listen gibt es überhaupt nicht, wenn man die Gutachter fragt, sondern es ist eine extreme Ermessenssache. Und es wird eben immer nur drauf geguckt, ist der Patient oder in dem Fall ist die Patientin krank mit dem, was sie hat. Gutachter sagen immer, das Einzige, was ich prüfen muss, ist die Patientin krank, ja oder nein, mit dem, was sie da hat. Und die Brust ist eben unterschiedlich groß. Wenn man sich eine gaußsche Normalverteilung anguckt, dann gibt es da eben irgendwie im Durchschnitt ist es so C bis D und von A bis F, G, H, I und K ist eben alles möglich in der Brustgröße. Blöderweise wird dann auch argumentiert, dass diese ganzen psychischen Parameter, die Sie gerade alle geschildert haben, sofort vom Gutachter weggebügelt werden, immer mit dem juristischen Kniff oder dem Hinweis, dass ein psychisches Leiden unter einem körperlich normalen Zustand, der quasi bei der Brust dann eben als normal definiert wird, gibt eben größere und kleinere Brüste, eine chirurgische Operation eines psychischen Leidens unter einem normalen körperlichen Zustand darf nicht zu Lasten der Krankenkasse gehen. Und das kriegt man, ich sag's mal so salopp, um die Ohren gehauen von den Gutachtern. Das heißt, das ist auch tatsächlich immer das Erste, was die Patientinnen in dem Fall bei uns auch schildern. Also diese psychische Belastung unter dieser sehr, sehr großen Brust. Und ich dann immer von vornherein sagen muss, es tut mir leid, wir können das sehr gut verstehen und ich kann es sehr gut nachvollziehen. Aber leider ist das nichts, was die Krankenkasse bezahlt. Die würden eine Therapie zahlen, ne? Ohne weiteres, für 5 Jahre, um darüber zu sprechen. Aber die Brust nicht verkleinern. Und das finde ich ein unheimlich interessantes Spannungsfeld.
Ja, das ist es. Ich erinnere mich auch an einen Professor, der sich sehr viel mit Körperbild beschäftigt hat und in seinen Anfängen mal in der Schweiz eben auch Frauen begutachtet hat mit diesem Brustverkleinerungswunsch. Professor Juraschki aus Dresden, der sagte, auch seines Zeichens Analytiker, der sagte, den Frauen, da konnte man nicht... hätte eine Therapie, also eine Psychotherapie, gar keinen Sinn gemacht. Da geht es um etwas anderes. Und ich glaube auch, dass man da genau hingucken muss, um was geht es und wo kann ich jemanden gerade heutzutage noch einfach darauf verweisen, machen Sie doch dann mal 5 oder 10 Jahre Psychotherapie. Und ich habe auch selbst solche Patientinnen, wo ich sagen muss, wo sozusagen gerade dieses Ineinanderspielen nicht gut funktioniert hat. Ich habe eine Patientin lange gehabt mit Migrationshintergrund, die eine nach innen wachsende Brust gehabt hat. Das werden Sie gleich noch mal besser erklären können, mit tubuläre Brust. Ja, und die ist mangels Expertise der Eltern zu einem normalen Chirurgen gegangen. Und dann kann man sich vorstellen, was da passiert ist. Die hat Implantate bekommen, aber diese Stränge sind wohl nicht gelöst worden. Und die Brustdeformation ist geblieben und die hat wirklich einen, ja, 20-jährigen Leidensweg hinter sich.
Sah schlimmer aus als vorher, ne? Wahrscheinlich. Ja. Häufig ist es so, wenn man die tubuläre Brust, was so eine Entwicklungsstörung der Brust ist, die aber sehr häufig ist, bei der sich eben der Drüsenkörper, also alles das, was unter der Haut ist, so ein bisschen zusammenzieht, verformt. Das kann beidseitig gleich sein, kann häufig eher asymmetrisch sein, die eine Brust normal, die andere tubulär. Gibt ganz viele verschiedene Formen. Und wenn man das nicht erkennt und einfach nur ein Implantat drunter setzt, wird's schlimmer, weil jede Asymmetrie wird durch eine Vergrößerung, also sprich durch ein Implantat, immer deutlicher sichtbar sein. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das ein langer Leidensweg war.
Ja, und jemand kann ja auch Läuse und Flöhe haben. Also
so
die hat auch sicherlich darüber, über diese normale oder über diese ursprünglich körperliche Deformation meiner Meinung nach so eine Art Körperdysmorphophobie erst entwickelt, weil sie sich natürlich stigmatisiert gefühlt hat und für sie auch die Brust ganz besonders wichtig ist. Oder für ganz viele Frauen. Wir dürfen immer nicht vergessen, wenn man Frauen früher gefragt hat, bei einer Krebserkrankung möchten sie eher sterben oder die Brust abgenommen bekommen, haben ganz, ganz viele gesagt, sie möchten eher sterben, egal wie man das jetzt bewertet. Aber sozusagen gerade die Brust ist für das eigene Weiblichkeitsbild ganz wichtig. Ja, und insofern kann ich nur sagen, hier zahlt die Krankenkasse schon ganz lange inzwischen die Therapie. Das war wirklich sehr, sehr schwierig bei dieser Patientin, weil die ist dann auch irgendwann zu plastischen Chirurgen gekommen. Die haben, glaube ich, dann auch eher das eigene Bild gemacht. Das heißt, diese Patientin hatte in ihrem Gefühl immer zu große Brüste. Und dann hat sie auch noch eine Kapselfibrose entwickelt. Inzwischen sind die Implantate raus. Sie hat Eigenfettunterspritzung bekommen. Und das ist alles auch vom körperlichen Zustand besser geworden. Das muss man auch noch mal sagen. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Teil gewesen, dass sie da auch inzwischen Chirurgen gefunden hat, die mit ihr das sozusagen besser besprochen haben, was sie sich eigentlich wünscht, damit sie diese Brüste auch annehmen kann. Weil es geht ja auch darum, das anzunehmen.
Das ja, also passt das, ganz, ja. Jetzt habe ich Sie unterbrochen.
Alles gut.
Weil Sie jetzt gerade vom Annehmen sprechen und vom Körperbild, wir haben jetzt schon mehrfach den Begriff Körperbild verwendet, aus Ihrer psychologischen Sicht sozusagen, was versteht man so im engeren Sinne unter dem Begriff Körperbild und wie entsteht ein Körperbild? Ist das erst was ich quasi jetzt, wenn wir bei dem Beispiel junger Frauen bleiben oder Frauen, bei denen die Brüste sehr groß werden, ist das etwas, was sich dann erst während der Pubertät wirklich entwickelt, weil ein Makel erkannt wird? Oder wie kann man diesen Begriff Körperbild enger fassen?
Der Begriff kommt von Paul Schilder her und das war auch ein Psychoanalytiker und steht so ein bisschen im Gegensatz zum Körperschema-Begriff, den wir auch verwenden. Körperbild umfasst viel, viel mehr alle psychischen Komponenten, das Körpererleben, soziale Komponenten und wir haben natürlich alle eine psychische Repräsentanz unseres Körpers in uns. Und wir wissen zum Beispiel ja auch, wenn wir uns in einem Raum befinden, der absolut dunkel ist, wo wir uns nicht orientieren können, wo wir schwerelos wären, da wüssten wir zwar nicht sozusagen, wie wir uns im Raum befinden, aber wir wüssten, wie unsere Körperteile zu uns stehen. Ja, also in welchem Verhältnis, ob ich meinen Arm abgespreizt habe und so weiter. Das wäre vielleicht eher dieses Körperschema im Sinne eines einer neurologischen Repräsentanz. Ins Körperbild gehen sehr viel mehr auch eben psychische Faktoren ein, die sich, glaube ich, schon sehr, sehr früh bilden. Also ob ich als Säugling angenommen worden bin. Also dieser liebende Blick der Eltern, der normalerweise vorhanden ist, den sie alle kennen, wenn sie Babyfotos von jungen Eltern gezeigt bekommen. So geht es mir zumindest, denke ich immer, ja, ein Baby wie jedes andere. Die Eltern sind völlig, das ist das begeistert. Einzige Baby auf der Welt sozusagen. Wir würden sagen, das ist eine narzisstische Aufwertung, ein Verliebtsein in dieses Baby, was dieser Säugling eben auch braucht, dieser sozusagen liebende Blick der Eltern, der sicherlich auch ganz stark quasi dazu führt, dass ich ein gutes Körperbild im Sinne einer Selbstwertschätzung entwickle in Bezug auf meinen Körper, weil ich so angenommen bin mit dieser Liebe sozusagen. Und das ist für mich jetzt als Psychoanalytikerin auch der Grund, wenn es sozusagen zu einer Körperdysmorphophobie kommt, dann glaube ich, hat es viel damit zu tun, dass sozusagen diese Menschen gerade nicht so angenommen worden sind oder nicht dieses Bild, was ihnen von außen gespiegelt worden ist, du bist gut, du bist ganz, du bist richtig, so wie du bist, dass das quasi nicht verinnerlicht werden konnte, sondern sozusagen ein hässliches Selbstbild, ein Hässlichkeitswahn. Und wenn diese Menschen das versuchen, im Außen zu korrigieren, das funktioniert natürlich nicht. Das kann gar nicht funktionieren. Aber darunter leiden ja nicht ein Großteil der Patienten oder der Klienten, die sich einer schönheitsmedizinischen Maßnahme unterziehen, sondern die wollen einen bestimmten Makel verändern oder Alterszeichen nicht aufkommen lassen. Die leiden aber in dem Sinne nicht sozusagen unter einer körperdysmorphen Störung. Ja.
Und würden Sie sagen, dass sich Männer und Frauen da substanziell unterscheiden in ihrem Körperbild oder vielleicht auch zwischen den Altersgruppen sehr unterscheiden? Ist das was sehr fließend sozusagen von der Pubertät sich ändert? Lässt sich das wissenschaftlich fassen? Irgendwelche Unterschiede? Also bestimmt, natürlich gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, davon gehe ich fest aus, aber lässt sich das auch wissenschaftlich so erfassen?
Also das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Feld, gerade im Moment mit der Gender-Debatte. Aber ich als Psychoanalytikerin würde immer auch nochmal gucken, wie sich eben wirklich auch körperliche Merkmale und Unterschiedlichkeiten psychisch niederschlagen. Die sind natürlich nicht ganz von sozialen Sachen zu trennen. Aber wenn Sie kleine Mädchen fragen, warum sie ein Mädchen sind, dann werden die Ihnen sagen, weil ich später Brüste bekomme und Kinder kriegen kann. Ja, und diese Brüste sind aber nicht da und die Kinder sind auch noch nicht da. Das heißt, das können die nicht so wie Jungs das an dem Körper festmachen. Für mich ist das psychisch was Unterschiedliches, da die auf etwas verwiesen werden, was erst in der Zukunft da sein wird. Jetzt könnte man sagen, ja, man könnte jetzt kleinen Mädchen auch sagen, sie haben eine Vulva, vielleicht sagen die das auch. Aber ich habe den Test jetzt gerade wieder gemacht. Das ist immer noch so, dass die sagen, weil ich später Brüste bekomme und weil ich Kinder kriegen kann. Das sind natürlich auch soziale Zuschreibungen und das genau zu trennen ist schwierig. Aber ich glaube, dass diese Verfügbarkeit über den Körper schon noch anders ist. Alleine auch über die Menstruation und so weiter. Sie werden als Frau anders immer auf diesen Körper Bezug nehmen, als das sicherlich Männer machen, sehen wir manchmal auch in bestimmten psychischen Krisensituationen. Wenn Männer einen Herzinfarkt bekommen, sage ich jetzt nicht, dass das bei Frauen per se anders ist, aber häufig so etwas wie eine schwere narzisstische Krise, weil auslöst, weil zum ersten Mal sozusagen der Körper für die nicht mehr verfügbar ist und das sozusagen nicht mehr so eine Vorstellung ist, ich bin unverletzbar, was, glaube ich, sonst lange Zeit auch noch trägt. Ja, und das finde ich bei Frauen schon anders. Also das würde ich immer als Psychoanalytikerin sehen, vielleicht auch nochmal aus meiner Praxis heraus, dass für Frauen da Dinge, glaube ich, auch anders ablaufen. Inwiefern das nur sozial bedingt ist oder sozial auch verändert werden kann, bestimmt. Aber im Moment würde ich das noch immer sagen. Dann dürfen Sie ja als Frau ganz andere Dinge. Ich darf ganz andere Kleidung tragen als Sie, ohne sozusagen aufzufallen. Ja, also wenn Sie jetzt auf einem Kongress, selbst wenn Sie einen Anzug tragen würden, der dann aber knallpinkig wäre und Blümchenmuster hätte und vielleicht auch noch Trompetenärmel und hier ein Rüschchen und da ein Rüschchen, dann würde das doch sehr Ihrer Reputation Abbruch tun. Ich darf das als Frau. Ich darf mich viel, viel mehr verkleiden. Das ist sozusagen etwas, ja, ich darf sozusagen Weiblichkeit noch mal ganz anders inszenieren, als Sie das dürften.
Und würden Sie
also
insgesamt,
ohne stigmatisiert zu werden.
Ne? Ja, verstehe. Das stimmt total. Und ich frage mich jetzt gerade, ob Sie den Eindruck haben, dass es heutzutage möglicherweise für die Männer sogar eine größere emotionale Belastung durch den äußeren Druck sein kann, schön sein zu müssen als bei Frauen, weil Frauen das möglicherweise eben über die Jahrhunderte schon immer sein mussten für die Männer, ne, sich schon immer in Anführungszeichen verkleidet haben und eine gewisse emotionale Belastung hatten dadurch, das eben darzustellen, was sie darstellen sollen. Und der Mann konnte machen, was er will, in Anführungszeichen, macht er vielleicht heute auch noch. Aber sehen Sie auch da geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen der emotionalen Belastung eben durch äußeren Druck heutzutage noch schöner sein zu müssen? Oder ist, würden Sie sagen, historisch eingeordnet, war das schon immer gleich?
Ich glaube nicht, dass das immer gleich war, sozusagen. Auch die Frauen sind erst zum schönen Geschlecht geworden. Das ist historisch sozusagen bei uns Menschen ja oder biologisch ja nicht so wie bei den Vögeln, wo man eindeutig sagen kann, in der Regel sind die männlichen Vögel dort schöner im Sinne, die haben mehr Ornamente, farbiger und so weiter und auch eindeutig sozusagen eine Wahl erfolgt über die, den weiblichen Vogel sozusagen. Das haben wir so beim Menschengeschlecht nicht. Und wenn Sie sich beispielsweise den Adel angucken, dann haben sozusagen die Männer in Bezug auf Stoffe und Farben den Frauen auch nichts hinterhergestanden. Ne? Also wenn Sie sich mal so ein Bild von Heinrich dem VIII. Angucken, ja, der hatte auch ganz schön viel Schmuck und sozusagen sehr auffällige Kleidung sozusagen. Ja, ich würde dennoch sagen, Sie haben ganz recht. Heute oder über lange Zeit war es dann eher so, dass in dem Moment, wo sozusagen verwandtschaftliche Verhältnisse nicht so stark eine Rolle spielen bei der Heiratswahl, also dass sozusagen man im Stand geheiratet hat und sondern dass sozusagen das aufkommt, was wir jetzt romantische Liebe nennen und Liebeswahlen. Da spielt vor allen Dingen oder spielte lange Zeit der Status des Mannes eine Rolle für die Partnerwahl. Und der Mann musste sozusagen nicht unbedingt gut aussehen. Das ändert sich wirklich jetzt wieder oder sagen wir mal in den letzten 50 Jahren wird das zu einem sehr, sehr starken Ideal auch für Männer. Hat sicherlich sehr viel damit zu tun, dass die Frauen wirtschaftlich unabhängiger sind. Dass sie sozusagen den Mann als Ernährer nicht mehr so brauchen wie in den 50er Jahren noch. Und damit muss sozusagen auch der Mann gut aussehen. Und wir sehen das sozusagen, glaube ich, auch beispielhaft bei den Politikern. Weil die Diskussion um Herrn Schröders gefärbte oder getönte Haare, die... So eine Diskussion wäre zur Zeit meiner Großmutter nicht möglich gewesen und auch nicht etwas, was wir bei Joschka Fischer gesehen haben. Der hat ja ein Buch geschrieben, Der lange Lauf zu mir selbst, in dem er sozusagen Lauftraining zur Identitätsarbeit erklärt hat. Meine Großmutter hätte, glaube ich, das Buch gar nicht verstanden, was Laufen mit einem selbst zu tun haben soll. Also, dass es gut ist und dass es eine sportliche Betätigung ist, das natürlich, aber dass sozusagen das körperliche Aussehen so viel über die eigene Identität aussagt, das war zu Zeiten meiner Großmutter, glaube ich, noch sehr relevant. Gerade Politiker durften ja sehr verlebt aussehen oder mussten sozusagen abgearbeitet aussehen, ne? Damit sie sozusagen zeigten, dass sie Tag und Nacht für den Staat etwas tun und dass sie sozusagen nicht mit sich beschäftigt sind. Heutzutage haben wir das Gegenteil ein Stück weit, wenn Sie heute einen Manager sehen, der Tränensäcke hat oder der stark übergewichtig ist, das geht nicht mehr. Es sei denn, er vertritt die Wurstfabrikanten wahrscheinlich. Da wird das noch gehen, da wird man eine Wohlbeleibtheit sicherlich als Ausweis der guten Kennerschaft von Wurstprodukten zuschreiben.
Und warum meinen Sie, hat sich das so entwickelt über die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte? Es war natürlich immer im Wandel. Ist das immer quasi letztendlich ein Ausdruck einer Gesellschaft auch ein Stück weit, der sich dann niederschlägt in, ja, wie gesagt, wie Sie es gerade ansprachen, in dem Umstand, dass Politiker mehr auf sich achten, weil sie eben durch die ständige Präsenz von Bildern in den sozialen Medien mit ihrem Selbstbild ständig auch konfrontiert sind und das hinterfragt wird? Oder steckt was anderes dahinter?
Also ich würde das früher ansetzen. Ich glaube, es hat nicht nur etwas mit den Medien zu tun und mit den Bildern, sondern auch mit einer gewissen Art von Individualisierungstendenz in unserer Moderne sozusagen. Menschen sind ja in ihrer Identität heute nicht mehr darüber festgelegt, welchem Stand sie angehören. Ja, ob sie Arbeiter oder Angestellter sind, das hat früher bestimmt meine gesellschaftliche Rolle bestimmt. Und da konnte ich auch nicht gut raus sozusagen. Solche Kategorien haben wir nicht mehr. Und deshalb, glaube ich, wird das körperliche Aussehen wichtiger, weil ich über das körperliche Aussehen quasi vermittle, wer ich bin und wer ich sein will und zu welcher Gruppe ich gehören möchte, welchen Lebensstil ich pflege. Und diese Lebensstile sind heute sozusagen das, was Identität ausmacht. Ob ich Veganer bin, Vegetarier oder Fleisch esse, das sagt heute nicht nur etwas über meine Vorlieben in Bezug auf diese Lebensmittel aus, sondern sagt etwas aus, welche Ja, welche politische Richtung ich vielleicht angehöre, was für mich Werte im Leben sind, wie ich wahrgenommen werden will, wer ich sein möchte. Und
Also
das ist
ein
wichtiger
Lifestyle
geworden.
letztendlich, der hinter so einem Begriff dann steckt, ne?
Genau. Und der Körper ist dafür ein wirklich sehr gutes Objekt. Weil um einen bestimmten körperlichen Zustand zu erhalten oder überhaupt auszubilden, bedarf es Wissen, Geld und Zeit. Das heißt, mit dem Körper kann ich sehr gut Differenzen oder mich abgrenzen von anderen und damit sozusagen zu etwas Besonderem werden. Ich versuche das mal an einem Beispiel zu machen. Es gab in den, ich glaube, 70er Jahren einen Film mit Heidi Kabel. Da spielt sie eine Putzfrau, die ihr ganzes Leben darauf spart, sich einmal ein Dior-Kleid kaufen zu können. Sie fährt dann nach Paris, kauft sich ein Dior-Kleid, die Handschuhe dazu, die Tasche, die Schuhe, so. Und sie kann dann, geht natürlich auch zum Friseur, und dann ist sie sozusagen eine große Dame. Das ging früher mit Kleidung, ja. Sicherlich brauchten sie auch noch das bestimmte Benehmen dazu, aber das war relativ schnell oder leichter antrainierbar. Heute würde ich sagen, brauchen sie den Körper dazu. Und da können sie eben nicht mal schnell nach Paris fliegen und sich nur die Klamotten kaufen, sondern weil Kleidung sehr stark in der Funktion abgenommen hat. Kleidung dient heute fast nur noch dazu, den Körper zu zeigen. Meine Großmutter hätte keine Jeans getragen. Warum nicht? Weil man damit natürlich jede Körperform sieht. Ja, da, wenn sie ein Kostüm tragen oder Anzüge, wie das sozusagen die Uniform der Männer ist, das verleiht ihnen Haltung im Zweifel. Da sieht man nicht so alles. Da können sie einiges mit kaschieren. Sie haben ja jetzt auch nur ein T-Shirt an. Damit können sie sozusagen nicht so viel kaschieren. Ja, also weil Kleidung auch an Bedeutung abgenommen hat. Wir haben sehr viel mehr elastische Stoffe dann sozusagen. Die Freizeitmode ist in die allgemeine Mode integriert worden. Ne? Also wenn Karl Lagerfeld noch in den 90ern gesagt hat, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Heute ist das sozusagen Bestandteil der normalen Alltagsmode. Und dann brauchen sie aber einen guten Körper. Ja, und auch diese ganze Oversized-Mode, die für die Kleidungsindustrie toll ist, weil die müssen ja nicht mehr auf Schnitte achten. Bei den Frauen finden sie kaum noch einen Abnäher im Sakko an der Brust sozusagen. Aber dann brauchen sie den Körper, der das sozusagen den Schnitt
Ausfüllt.
macht. Genau. Ja, und das hat sich verändert und wenn ich sage, der Körper ist das prädestinierte Luxusobjekt, dann meine ich damit, es hilft eben nicht, wenn Sie Mitte 50 sind und anfangen, jetzt mal sich gesund zu ernähren und nicht mehr in die Sonne zu gehen. Und auch das Facelifting hilft Ihnen nicht. Das werden Sie sicherlich auch noch mal unterstreichen, das wird dann nur einen bedingten Erfolg noch haben, wenn sie nicht sozusagen von frühester Zeit an sozusagen, und die Mittelschicht macht das, die sozialisiert auch ihre Kinder entsprechend, weil sie können mir nicht erzählen, dass irgendein Kind gerne Salat isst, außer den meiner Großmutter mit viel Sahnesoße und Zucker. Ja, also wenn sie sozusagen von frühester Zeit an nicht darauf auch ein Stück weit geprägt werden, auf den Körper zu achten. Und die Mittelschicht tut das. Ja, also
Und das ist ja auch was, was, so wie Sie es jetzt so eindrücklich geschildert haben, was unheimlich einleuchtend ist, was da passiert sozusagen aktuell. Ich finde auch das Beispiel mit dem Salat sehr gut, was sich ja quasi in alle Bereiche dann ausdehnt, das Vorleben von bestimmten Normen, die man für sich und Werten, die man für sich als Eltern eben entdeckt und entsprechend weitergibt. Was könnten Sie sich denn vorstellen aus Ihrer Sicht, aus der Sicht Ihres Fachbereichs, was für Herausforderungen die plastisch-ästhetische Chirurgie oder sagen wir mal ästhetische Behandlungen in Zukunft sozusagen, wie die Herausforderungen für solche Behandlungen sein könnten, worauf ich mich gefasst machen muss sozusagen in den nächsten Jahren. Haben Sie da Ideen zu?
Ja, und zwar denke ich einmal, das, was nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache sein wird, ist, oder was jetzt schon stark passiert, ist, dass ich glaube, auch wenn man das vielleicht nicht so öffentlich sagen darf, aber ich glaube, es hat auch neulich gerade ein anderer Wissenschaftler diesen Begriff geprägt, es wird, glaube ich, eine Feudalgesellschaft der Körper geben. Das meint, dass man daran wirklich die Unterschiede sehen kann und sehen wird. Das ist gerade in Deutschland, glaube ich, sehr provokativ, so etwas zu sagen. Aber wir haben ja jetzt auch schon, glaube ich, kann man das sehen in der Gesellschaft. Und ich glaube, die Herausforderung für die plastischen Chirurgen wird sein, Menschen davor zu bewahren, dass sie vielleicht zu schnell sich Eingriffen unterziehen, die sehr modebedingt sind. Weil das, was ich eben in Bezug auf Heidi Kabel gesagt habe, ja, mit einem Kleid konnten sie jemand sein. Kleider unterliegen auch der Mode. Wenn man heute den Körper zum Kleid macht und sich sozusagen zu stark einer Mode anpasst, dann kann man sozusagen morgen wirklich old-fashioned aussehen. Und zwar in einem wirklich radikalen Sinne des Wortes. Sinne. So ja, wie dann, wird das.
Und dann ist eben die letzte Rippe schon rausgenommen sozusagen, ja, und der Po schon so vergrößert, dass er in sich zusammenfällt, wenn die Implantate dann raus sollen und die Korrekturen deutlich schwieriger sind, als einfach nur das Kleid zu wechseln, ja. Und das ist interessant auch, ich erlebe das ganz genauso, wie Sie es auch sagen, dass wir in Deutschland, vielleicht sogar in Europa, bezüglich solcher provokanten Thesen eines Körperfeudalismus sozusagen, das für uns schwierig ist, wenn man in andere Gesellschaften guckt, in Brasilien beispielsweise, wo wir aus meinem Fachbereich immer sagen, das ist Mutterland der plastischen Chirurgie. Warum? Weil das eben da schon lange, seit Jahrzehnten zum guten Ton gehört. Man zeigt, dass man was für sich tut, so wird es beurteilt, dass man sich auch hat operieren lassen und in den USA ist es auch ein bisschen so, aber interessanterweise gerade in Südamerika, Venezuela war eigentlich auch immer so ein Land, bevor jetzt die politische Situation da so, sagen wir mal, schwierig oder besonders wurde. Also das sind alles Länder, die Gesellschaften haben, wo das schon für mein Dafürhalten viel offensichtlicher ist, als das in Europa und auch und gerade in Deutschland der Fall ist.
Ja, und in Deutschland, glaube ich, hat es auch immer noch sehr viel damit zu tun, oder das kann man auch nachweisen, weil ich werde jetzt noch mal auf eine Studie von Allergan, das ist ja die Firma, die das Botox herstellt, und die haben mal, ich glaube, 2015 eine Marktforschung gemacht, und zwar in allen europäischen Ländern, nicht in allen, aber in England, in Spanien, Italien und Deutschland. und haben sich vor allen Dingen in der Zeit gefragt, damals ging es Deutschland wirtschaftlich sehr gut im Verhältnis zu den südeuropäischen Ländern, wieso in Deutschland quasi Hyaluronsäure und auch Botox so geringe Absatzzahlen noch haben. Und das Einzige, worauf sie dann gekommen sind, ist der protestantische Einfluss. Also alles haben die untersucht. Und das fand ich sehr spannend, auch nochmal dahingehend, wie unabhängig in gewisser Weise Marktforschung sein kann. Insofern, die hat natürlich nur das wirtschaftliche Interesse interessiert, aber deswegen haben sie sich dann auch das mal wirklich sehr genau angeguckt. Und ich denke, das stimmt. Wir sind im deutschen Sprachraum sehr stark von der protestantischen Arbeitsethik immer noch beeinflusst. Und da heißt es, dass man nicht eitel sein soll. Das haben nämlich die Deutschen angegeben. Sie hätten keine Zeit für diese Schönheitssachen und sie wollten nicht eitel gelten, als eitel gelten. Und ich denke, das ist wirklich anders als in den südeuropäischen Ländern beispielsweise, wo die Frau schon immer als sündig galt und insofern darf sie sich dann auch schön machen. Also die haben ja wirklich ein anderes Verhältnis Körperlichkeit, zu Schönheit aufgrund des Katholizismus oder des stärkeren Einfluss des Katholizismus dort. Ja, und bei uns ist es immer noch so, dass man quasi so sagen muss, wir haben zum einen ein eher natürlicheres Schönheitsideal. Das ist ein Schönheitsideal wie jedes andere auch. Aber sozusagen, es soll bei uns natürlicher aussehen und dass wir sozusagen eher das Gefühl haben, wenn wir zu viel für uns tun, dann gilt das schnell als eitel. Und insofern muss man sich in Deutschland das Fett abtrainieren. Dann ist das sozusagen, ist man ein gutes Mitglied dieser Leistungsgesellschaft. Wenn ich mir das einfach absaugen lasse, dann gelte ich als faul, was natürlich Blödsinn ist, das Geld muss ich ja auch erstmal dafür verdient haben.
Ja, und das finde ich auch ist eine ganz gute Brücke vielleicht auch zum Abschluss unseres Gespräches heute, weil ich diese Art von Natürlichkeit, die Sie ansprechen, die, wie ich heute gelernt habe, und das finde ich toll, ehrlich gesagt, vielleicht sogar ein bisschen im Protestantismus verankert zu sein scheint, die schlägt ja nicht nur in Deutschland sehr durch oder war in Deutschland schon immer da und war ein großer Wert auch in Bezug auf diese Behandlungen und Anfragen an solche, dass sie eben möglichst natürlich sind. Und das scheint jetzt wiederum überzuschwappen aktuell tatsächlich weltweit. Natürlich nicht in alle Bereiche und alle Gesellschaften und alle quasi Stufen innerhalb der Gesellschaften, aber insgesamt auch, wenn wir uns die Firmen angucken, die jetzt gerade, wie Sie gerade schon Allergan nannten, wie auch andere Firmen angucken, wie die Bildsprache jetzt aktuell gerade wird, ist es interessant zu sehen, dass Natürlichkeit eine ganz wichtige Komponente ist bei diesen ganzen Behandlungen und auch das wird sich wahrscheinlich wieder mal ändern und in eine andere Richtung gehen, ist aber etwas, was mir persönlich als tatsächlich protestantisch, kirchlich protestantisch erzogener Mensch eigentlich sehr entspricht, muss ich sagen, und schon auch immer meine Maxime war, in meinen Behandlungen eben genau das zu vertreten und sich nicht von Idealen leiten zu lassen, die nur von kurzer Dauer sind oder eben eine bestimmte Mode betreffen.
Ja, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, was wahrscheinlich auch wirklich die plastische Chirurgie auszeichnet. Ne? Sie können so etwas machen wie ein No-Design, dass man nicht sieht, dass das so stark gemacht ist, beziehungsweise aufgrund ihrer Ausbildung wissen, glaube ich, auch plastische Chirurgen, sofern sie gut sind, können das sozusagen individuell anpassen. Und das ist das, wofür dann natürlich auch Geld bezahlt werden wird und das, was die feinen Unterschiede sein werden, die sozusagen ein Kleid von der Stange mit der Haute Couture, glaube ich, eben den großen Unterschied machen. Und ja, ich denke, das ist das, was auch nochmal diese Differenzen in der Gesellschaft zeigen. Laufe ich einem schnellen Ideal hinterher oder kann ich mir einen guten Dienstleister leisten, der mir dieses No-Design, also dass das nicht so aussieht, als ist das sozusagen in einer bestimmten Art und Weise gemacht worden, sondern an mich angepasst worden. Das sind, glaube ich, wirklich das, was eben die plastische Chirurgie oder die ästhetisch-plastische Chirurgie kann, warum sie dann auch Geld kosten muss.
Unterschreibe ich zu 100% und finde ich ein sehr, sehr passendes Schlusswort für unseren Podcast heute. Wir haben einen großen Bogen geschlagen vom individuellen Körperselbstbild, was uns Frau Professor Borkenhagen erläutert hat aus ihrer Sicht und sind wirklich quasi aus vom Einzelnen, vom Individuum zum Ganzen gegangen, haben einen gesellschaftlichen Blick genommen auf Schönheitschirurgie heute, das Körperbild heute, geschlechtsspezifische Unterschiede. Also wir haben eine ganze Menge wirklich gemeinsam durchgearbeitet. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass Sie mein Gast oder wie man heute sagt, meine Gästin waren im Podcast. Ich hoffe, dir am Kopfhörer oder Lautsprecher oder im Auto oder wo du auch immer gerade bist, hat es auch gefallen, ein bisschen was über diese Thematik zu hören, die ja wirklich in aller Munde ist. Das sind ja fast schon gesellschaftliche Trendthemen, die wir heute besprochen haben. Und aus diesem Grund freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder dabei bist. Und aber zunächst zurück an Sie, Frau Professor Borkenhagen. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und ich hoffe, dass das eine Inspiration und vor allen Dingen Informationsquelle für viele Zuhörerinnen und Zuhörer heute war.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Das nehmen wir wirklich jetzt als Schlusswort. Wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bewusst schön sein. Bis dahin, tschüss. Ja.